Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Zu Beginn möchten wir etwas von der Stille zwischen den Sternen einfangen. Unter dieser Überschrift veröffentlicht die Frankfurter Allgemeine Zeitung die Grabrede, die Christoph Ranzmayr auf seinen Mitte Januar verstorbenen Freund Martin Pollack, den österreichischen Publizisten, gehalten hat. Irgendwann hob Martin den Kopf und sagte sehr leise, aber in großer, vertrauter Klarheit: Ich muss gehen. Und nahm nun meine Hand und hielt sie lange und sagte dann: Wie gut, deine Hand zu halten. Und fügte nach einer langen Atempause hinzu: Es ist ein schöner Abschied. Die Worte eines Sterbenden sind wohl kostbarer als vieles, was im Laufe eines Lebens zu hören ist, weil in der nachfolgenden Stille alles zur Erinnerung wird. Aber mir erschien diese Stille nicht als die eines Krankenzimmers, vor dessen Fenster groß und grau unsere Stadt in der Tiefe lag, sondern als die grenzenlose, bis ans Ende der Zeit reichende Lautlosigkeit, die den Sternenraum erfüllt. Die Stille zwischen Abermilliarden von Sternen, in der selbst Spiralgalaxien geräuschlos kollidieren, weil das luft- und atemlose Universum keine Schallwellen aussendet, sondern nur Wellen des Lichts. Christoph Ranzmayr in der FAZ. Manche Leute halten seinen Stil für schwülstig, wir nicht. Und nun zum diskursiven Getümmel. Marc Reichwein legt in der Welt am Sonntag eine kleine Typologie der politischen Bücher zur Bundestagswahl vor. Das Buch der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel, Widerworte, Gedanken über Deutschland, ordnet Reichwein als Programmschrift ein. Weidels Buch ist so dezidiert in wirtschaftsliberaler respektive libertärer Wolle gewaschen, dass man ihr Werk definitiv konträr zu Robert Habecks Programmbuch Den Bach rauflesen kann, dessen Haltung Thomas Schmidt in dieser Zeitung pointiert als ein Drittel liberal und zwei Drittel staatsinterventionalistisch charakterisiert hat. Auch der Schreibstil beider Politiker unterscheidet sich diametral. Gefühlig und menschelnd argumentiert Weidel im Gegensatz zu Habeck nie. Marc Reichwein in der Welt am Sonntag. In der Süddeutschen Zeitung berichtet Johanna Adorjan, wie sie 1997 in New York im Auftrag eines Frauenmagazins ein Interview mit der damals 15-jährigen Trump-Tochter Ivanka führen sollte und dank der Initiative von Ivankas Freundin Devon bis in die Privatgemächer der Familie im Trump Tower vordrang. Natürlich konnte damals niemand ahnen, was die Zukunft noch für Donald Trump bereithalten sollte und somit für uns alle, die wir heute leben. Und doch hatte ich an diesem Tag den Impuls, etwas aus seiner Hochburg mitzunehmen, als bräuchte ich den Beweis, dass ich wirklich dort war. Ich ließ aus Ivankas Kinderzimmer einen Filzstift mitgehen. Über die Relevanz solcher Trumpianer ließe sich streiten, aber hübsch geschrieben sind die Erinnerungen der SZ-Autorin Adorjan auf jeden Fall. Donald Trump selbst wäre am ehesten zur Lektüre der Welt am Sonntag zu raten. Dort äußert sich der niederländische Schriftsteller Leon de Winter über den US-Präsidenten, als wäre er Elon Musk auf Koks. Ich liebe die Bilder von diesem großen Mann mit diesen orangen oder mittlerweile eher gelblichen Haaren. Wie er das alles macht, ist so großartig. Er stellt die Vereinigten Staaten als etwas so Großes dar. Er ist so verrückt. Er behandelt das Land fast zärtlich. Er wirkt dabei überlebensgroß, wie diese unglaubliche Kultur Amerikas, die größte Macht, die die Welt je gesehen hat. Ja, er ist mehr Amerikaner als alle Amerikaner zusammen. Und so bewegt er sich, so tanzt er auch. Alles ist over the top. Leon de Winter in der Welt am Sonntag. Unterdessen kümmert sich die Tageszeitung um jene, die nicht im Licht stehen, und wirft die Frage auf: Wie neurodivers darf's denn sein? Neurodiversität hebt die natürliche Vielfalt neurologischer Funktionen und Verhaltensweisen hervor, erklärt Larissa Smurago. Störungen wie ADHS oder Autismus werden nicht als Defizite, sondern als Teil menschlicher Verschiedenheit betrachtet. Es wird davon ausgegangen, dass neurotypische Entwicklungen eher die Ausnahme als die Regel darstellen. Entsprechend lautet die Botschaft auf Social Media oft: Wer noch keine Diagnose hat, hat sich bloß noch nicht richtig mit den eigenen Symptomen auseinandergesetzt. Wo ein Symptom ist, muss auch eine Störung sein. Nein, das muss nicht so sein, resümieren wir den Taz-Artikel von Larissa Smurago über Internetplattformen zur Selbstdiagnose. Übrigens, inmitten der multiplen Krisen der Gegenwart titelt die FAZ, bedingt tröstlich: Schlimme Zeiten sind gut für den Galgenhumor.